Nemours hieb mit der Faust auf das Steuerrad ein, während er über die Straße raste. Wenn Dr. Edmond Chernessé das nächste Opfer war, dann war er der dritte Schuldige. Nach Remy Caillois, nach Philippe Sertis. Und wenn Chernessé schuldig war, dann hatte er Eric Joannot aus dem Weg geschafft. Gottverdammte Scheiße. Seitdem er losgefahren war, grübelte der Kommissar über seine Fehler nach. Wegen der dämlichen Hunde hat er sich geweigert, das Blindeninstitut aufzusuchen und hatte damit die erste konkrete Spur verpasst. Von dem Augenblick an hatte er sich vollständig verzettelt. Während er in Gletscherspalten den Helden spielte und seine Zeit mit Mutter Sertis vertrödelte, war Joannot im Institut gewesen und hatte eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Seine Entdeckung hatte ihn zu Chernessé geführt. Doch der Junge war nicht imstande gewesen, die Konsequenzen seiner Entdeckungen einzuschätzen. Er hatte dem Arzt nicht genügend misstraut und ihn nach einem entscheidenden Aspekt gefragt, der für den Augenarzt selbst gefährlich war. Deshalb war Joannot nach seinem Besuch bei Chernessé nie mehr aufgetaucht. In seinem Geist kristallisierte sich eine schreckliche Gewissheit heraus, für die er nicht einen einzigen Beweis hatte, nur seinen Instinkt. Caillois, Sertis und Chernessé hatten gemeinsame Sache gemacht. Gemeinsam hatten sie irgendeinen Fehler begangen, der tödlich war. Wir sind die Herren, wir sind die Sklaven, wir sind überall, wir sind nirgendwo. Wir sind die Vermesser. Wir beherrschen die purpurnen Flüsse. Bezog sich dieses Wir auf Caillois, Sertis und Chernessé? Waren sie die Beherrscher der purpurnen Flüsse? Hatten sie ein Komplott gegen die ganze Stadt geschmiedet? Und war diese Verschwörung das Mordmotiv? Diesmal stand die Tür offen. Nemours zog seine Waffe und betrat die gläserne Veranda. Ringsum halbdunkel und stille. Niemand zu sehen. Nur die wild bewegten Schatten der Bäume fielen durch die Glasfront herein. Er ging ins eigentliche Haus und gelangte zu einem Salon, an den sich zwei Schlafzimmer reihten. Auch hier keine Menschenseele. Keine Spur eines Kampfes. Kein Anzeichen einer Flucht. Mit ausgestreckter Waffe stieg Niemans ins obere Stockwerk hinauf. Auf einmal witterte er einen Geruch. Dieser Raum stank nach Gefahr und Tod. Durch ein ovales Fenster sah er die Baumwipfel und begriff, dass diese Luke sich oberhalb der Veranda mit ihrem gläsernen Dach befand. Er riss das Fenster auf und spähte hinab. Und das Blut gefror ihm in den Adern. Auf den regennassen Scheiben erblickte er das Spiegelbild eines Körpers, dessen Konturen durch die Unebenheiten des Glases wie zerfranst wirkten. Die Arme ausgebreitet, die Füße nebeneinander gestellt. Die Haltung eines Gekreuzigten. Mit zugeschnürter Kehle studierte er dieses Bild, bis ihm das optische Spiel auf einmal aufging. Er streckte den Kopf aus dem Fenster und spähte nach oben. Die Leiche hing direkt über der Luke. Wie eine grausige Galionsfigur war Edmond Chernessé an die Wand geheftet und der Wind zerzauste seine weiße Mähne. Der Kommissar stieg eine Stiege in den Speicher hinauf. Auch hier gab es ein Fenster. Er riss es auf und beugte sich weit hinaus, um die sterbliche Hülle von Chernessé aus möglichst geringer Entfernung zu sehen. Das Gesicht hatte keine Augen mehr. Gähnend klafften die leeren Höhlen Wind und Regen entgegen. Die Arme, blutige Stümpfe ab dem Handgelenk, waren weit ausgebreitet. Ein Geflecht schimmernder Eisenkabel, die sich tief in das gebräunte Fleisch gruben, hielt die Leiche fest. Regentropfen peitschten Niemans ins Gesicht, während er sich hinausbeugte und fassungslos starrte. Remy Caillois, Philippe Sertis, Edmond Chernessé. Wie Sturmböen fielen ihn seine Gewissheiten an. Nein, dieser Mörder war kein perverser Homosexueller, der es nur auf ein Gesicht abgesehen hatte. Nein, er war kein Serienmörder, der sich aufs Geratewohl unschuldige Opfer aussuchte, um sich an ihnen auszutoben. Dieser Mörder war ein Mensch, der wohl überlegt vorging und mit dem Leben auch die Identität auslöschte, die unverwechselbaren Kennzeichen eines Individuums. Ein Mensch, der ein präzises Motiv hatte. Rache. Niemans wusste, dass der Albtraum noch nicht zu Ende war. Irgendwo in diesem Haus befand sich die Leiche von Joannot. Ein paar Stunden vor seinem Tod hatte Chernessé selbst einen Mord begangen. Niemans durchsuchte vergeblich sämtliche Räume und den Garten. Dann entdeckte er im Erdgeschoss eine Tapetentür und riss sie auf. Der Keller. Er stürzte die Treppe hinunter, während er den Hergang rekonstruierte. Wenn er um 22:30 Uhr abends den Arzt in der Unterwäsche überrascht hatte, so deshalb, weil der soeben sein blutiges Geschäft beendet hatte, den Mord an Joanneau, vermutlich mit einem seiner verchromten Stilette. Deshalb hatte er sich am Telefon nicht gemeldet. Blind und dumm hatte Niemans sich höflich mit dem Henker unterhalten, der kurz zuvor sein unheilvolles Werk vollbracht hatte. Lange durchstöberte er den Keller. Schweißüberströmt und fluchend stieß er endlich auf eine Falltür im Boden. Er sprengte den Riegel und öffnete die Klappe. In diesem Verschlag fand er Joanneau, versenkt in einer schwärzlichen, ätzenden Flüssigkeit. Beißende chemische Dämpfe stiegen auf. Die Säure hatte ihre verheerende Verwüstung bereits begonnen, fraß sich ins Fleisch und verwandelte es in blubbernde Blasen, aus denen Rauch aufstieg, vernichtete nach und nach den Menschen, der Eric Joanneau gewesen war. Vom Grund dieses schauerlichen Grabs starrten die offenen Augen des Jungen den Kommissar an. Niemans wich zurück und stieß einen wilden Schrei aus. Seine Rippen spreizten sich wie das Gestänge eines Regenschirms und er erbrach sein Gedärm, seine Wut, seine Schuld.